Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Mir geht's gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch ganz gut. So langsam kommt ja der dunkelgraue Herbst und also es ist morgens lange dunkel und abends früh dunkel. Das ist so ein bisschen anstrengend, aber dann machen wir halt einfach Licht im Arbeitszimmer, dann geht das schon wieder.
Genau, schon die Tageslichtlampe an, dann geht das.
Wir haben aber spannende Zeiten und deswegen auch eine spannende Sonderfolge heute, denn es ist wieder Digitalgipfel-Time.
Genau.
Und deswegen, so wie im letzten Jahr ja auch, eine extra Ohr am Netz-Folge rund um den Digitalgipfel, beziehungsweise rund um die Eco-Tour zum Digitalgipfel, oder?
So sieht's aus, genau. Wir machen nämlich, wie auch schon in den letzten Jahren, es ist also fast schon Tradition, kann man sagen, anlässlich des Digitalgipfels, eine kleine Pressetour. Der Digitalgipfel ist ja dieses Jahr in Jena und wir bieten dort dann eben für Vertreter aus der Politik, aber vor allem eben auch für Medienvertreter eine kleine Tour an, die so verschiedene Stationen abfährt, die sozusagen ja so diese abstrakten Digitalthemen, die dann beim Gipfel besprochen und diskutiert werden, einfach mal so ein bisschen anfassbar machen sollen. Ne? Mal so ein bisschen zeigen, was steckt da eigentlich dahinter, was sind das für Projekte, was sind das für Unternehmen, die eben zu diesen Themen einfach schon was Konkretes zu zeigen haben.
Ja, und weil wir finden, dass das nicht Herrschaftswissen der Damen und Herren Journalistinnen und Journalisten sein darf, sondern natürlich auch für euch alle, machen wir diese Sonderfolge im Podcast zur Tour zum Digitalgipfel. Also insofern heute drei spannende Stationen. Bevor wir aber ins Thema richtig einsteigen, wie immer ein bisschen was Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und zum Einstieg starten wir mit einem ganz spannenden aktuellen Thema, nämlich das Thema KI ist ja in aller Munde jetzt spätestens seit den rasanten Entwicklungen im Bereich generativer KI, Sprachmodelle, ChatGPT und so weiter. Und wir wollten einfach mal wissen, wie geht denn die Bevölkerung, also so die breite Öffentlichkeit sozusagen mit dem Thema um, denken die meisten, das ist was Gutes, KI, das wird ganz viele unserer globalen Herausforderungen und Probleme vielleicht lösen können oder haben die Leute eher Angst. Ne? Das ist ja auch etwas, was einfach so mit diesem Thema KI, künstliche Intelligenz, immer so ein bisschen verknüpft ist. Und deswegen haben wir gemeinsam mit Civi eine Umfrage gemacht. Und das sind ganz spannende Ergebnisse. Es ist nämlich tatsächlich rausgekommen, dass lediglich 28% der Befragten der Meinung sind, dass künstliche Intelligenz der Menschheit langfristig nützen könnte. 42% rechnen sogar damit, dass KI eher Schaden mit sich bringt. Das fand ich tatsächlich doch etwas überraschend, dass das so viele sind und na gut, 30% sind in dieser Frage noch eher unentschieden. Ja, also der Zuspruch und das Vertrauen zu künstlicher Intelligenz scheint aber tatsächlich auch eine Generationenfrage zu sein. Das fand ich wiederum auch interessant, denn in der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen überwiegen tatsächlich diejenigen, die KI langfristig doch als nützlich bewerten. Das ist dann doch ganz hoffnungsfroh. Und was dann aber wiederum ein bisschen paradox ist, dass vor allem eben diese jüngere Generation, speziell auch die ganz Jungen, so die 18- bis 29-Jährigen, tatsächlich befürchten, das war nämlich so unsere zweite Frage, dass sie ihren eigenen Job möglicherweise irgendwann mal durch eine KI verlieren. Ja, also allgemein konnten wir feststellen, dass die Angst vor einem Jobverlust eigentlich bei den allermeisten, also im Durchschnitt, nicht so hoch ist. Wahrscheinlich dann eben auch nicht ursächlich für diese allgemeine KI-Skepsis. Aber bei der jungen Generation ist sie doch relativ weit verbreitet. Und ja, unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme fordert eben so ein bisschen im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen, dass wir einfach eine breite Debatte brauchen, ne, um eben die gesellschaftliche Akzeptanz von KI weiter zu fördern. Denn das ist ja eben die Grundvoraussetzung, um eben auch einen pragmatischen und chancenorientierten, nutzenorientierten Umgang mit KI-Technologien zu finden. Und er appelliert hier eben auch so ein bisschen an die Politik, dass sie vielleicht eher so diese chancenorientierte Sicht der jungen Generation übernimmt und eben eine Regulierung schafft, die nicht nur sich die Risiken anschaut von KI, sondern eben auch noch Platz für Innovationen lässt.
Ja, und ich würde an der Stelle euch alle auffordern, also euch Hörerinnen und Hörer, guckt euch mal an, was heutzutage möglich ist, weil das Thema rauscht ja gerne im Arbeitsalltag mal so an einem vorbei. Ich habe gerade kürzlich mal HeyGen ausprobiert. Das ist so ein KI-Videogenerator, der mich in allen Sprachen der Welt sprechen lässt, und zwar lippensynchron. Ich habe übrigens letztens fließend Italienisch gesprochen. Ich kann eigentlich kein Wort außer Pizza. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, wie das funktioniert. Kommen wir zur nächsten Meldung. Wir haben eine gute Nachricht, also zumindest eine leicht gute Nachricht. Zum Thema Fachkräftemangel. Da gibt es bei den MINT-Berufen eine gute Nachricht, denn die Fachkräftelücke in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik scheint konjunkturbedingt zumindest rückläufig zu sein. Zwar fehlten jetzt im September bundesweit weiterhin 286.000 Arbeitskräfte im MINT-Bereich, doch gegenüber dem Rekordwert von 2022 ist diese Lücke immerhin um 15,5% geschrumpft. Endlich, das vermeldet das Institut der Deutschen Wirtschaft in ihrem MINT-Herbstreport, durch die steigenden Bedarfe der Unternehmen dürften die Engpässe in den nächsten Jahren aber wieder deutlich zunehmen. Das ist ja immer das Problem. Auch im Verband widmen wir uns natürlich stark dem Thema MINT und Fachkräftemangel. Das macht der ECO schon die ganze Zeit. So ist es also auch für Alexander Rabe, den Geschäftsführer, ein echtes Herzensthema, dass sich Kinder und Jugendliche so früh wie möglich in der Schule mit den MINT-Fächern beschäftigen. Das ist auch ein Punkt, den jetzt die Studienautoren des MINT-Herbstberichts empfehlen. Und ich empfehle darüber hinaus auch, das mache ich nämlich regelmäßig mit meiner Tochter, einfach wenn die Ansage der gerade weiblichen Zöglinge kommt, ach Mathematik, ach Physik, nee, das kann ich gar nicht, mal zu sagen, warte mal, was genau glaubst du denn daran nicht zu können, und guck mal hin, du kannst es nämlich eben doch. Das ist kein Jungsthema, absolut nicht. Da könnte ich mich jedes Mal ärgern, ich weiß nicht, wie das in die Maus reinkommt, aber ich krieg das da raus, weil sie kann Mathe und ja, sie kann auch Physik.
Ja, zum Schluss noch ein kleines Finanzthema, Sven. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst um diesen Hype um Pokémon Go. 2016 war das, wo man dann gefühlt die ganze Welt irgendwie auf ihr Handy starren sah und alle auf die Suche gegangen sind, um auf Spielplätzen oder in Parks das Pokémon zu suchen.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich habe mir das natürlich angeguckt in meiner Eigenschaft als Multimedia-Redakteur und habe es sofort wieder vom Handy gelöscht, weil ich es total bescheuert fand. Ja. Aber ich kann total verstehen, dass viele Leute da in den Bann gezogen wurden. So ist es ja. Entweder es kriegt einen oder eben nicht. Mich hat es zum Glück nicht gekriegt.
Naja, das Ganze war natürlich auch irgendwie ein Geschäftsmodell. Pokémon Go setzt tatsächlich heute noch pro Monat mehr als 30 Millionen US-Dollar um. Das finde ich ziemlich abgefahren, indem eben Gamer ihr echtes Geld in eine virtuelle Währung dort umtauschen können. Ja, sogenannte Tokens. In puncto Sicherheit haben die Tokens sogar einen entscheidenden Vorteil, weil sie eben besser vor Missbrauch und Fremdzugriff geschützt sind. Und so könnten Tokens zum Beispiel künftig eventuell auch Schlupflöcher bei der Geldwäsche schließen. Warum erzähle ich das alles? Es gibt ein großes Projekt, das Tango-Projekt, vollen Namen das Horizon Europe Projekt Tango. Da haben sich 37 große Organisationen, internationale Organisationen aus dem Digitalbereich zusammengeschlossen. Darunter ist eben auch der ECO-Verband und arbeiten hier seit September 2022 mit ganz vielen Partnern aus über 13 Ländern in verschiedenen Pilotprojekten daran, eben auf der Grundlage eines bürgerschaftsnahen und vertrauenswürdigen Konzepts eine Plattform zu schaffen, über die sich Daten sicher und souverän teilen lassen. Und das eben nicht nur, um Finanztransaktionen zu schützen und Betrug auszuschließen, sondern eben auch, um neue Services für Banken und ihre Kundschaft zu realisieren. Und die Basis des Ganzen ist die Blockchain- und Open-Source-Technologie und eben auch Tokens. Also spannendes Projekt. Und was da so passiert, wer sich dafür interessiert, kann sich wie immer auch bei uns auf der Website dazu informieren.
So, wir sind in unserer Spezialfolge, ja, und widmen uns jetzt dem Thema, dem Digitalgipfel 2023. Und falls der ein oder die andere von euch jetzt gerade nochmal sagt, warte mal, Digitalgipfel, was waren das jetzt nochmal? Das haben wir auch nochmal kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Der Digitalgipfel, ein seit 2006 etablierter Kongress, veranstaltet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, fungiert als entscheidende Plattform für die Gestaltung der Digitalisierung und der digitalen Transformation in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft in Deutschland. Dieser jährliche Gipfel bildet das Herzstück eines kontinuierlichen Prozesses, der die Weichen für die digitale Zukunft unseres Landes stellen soll. In diesem Jahr steht der Digitalgipfel der Bundesregierung ganz am Zeichen der digitalen Transformation in einer Zeitenwende. Die Veranstaltung, die am 20. und 21. November in Jena stattfindet, widmet sich dem Schwerpunktthema Digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient und zukunftsorientiert. Dabei werden führende Expertinnen, Innovatorinnen und Entscheidungstragende zusammenkommen, um die aktuellen Trends, Herausforderungen und Chancen im Kontext der Digitalisierung zu erörtern. Der Gipfel 23 wird also Einblicke und Lösungsansätze generieren, die unsere Gesellschaft nachhaltig prägen und für eine resiliente und zukunftsorientierte digitale Entwicklung sorgen könnten.
Der Digitalgipfel 2023, Thema digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient und zukunftsorientiert. Darum geht es also in Jena, wo diesmal der Digitalgipfel stattfindet. Und die Eco-Tour zum Digitalgipfel hat, wie auch im letzten Jahr, drei Stationen. Zwei von denen werden wir euch hier ganz, ganz genau und intensiver in Form von Interviews vorstellen. Und Sidonie, die erste Station, die hast du übernommen.
Ja, genau. Die erste Station, die wir an diesem ersten Gipfeltag im Rahmen unserer Tour besuchen werden, ist ein Baugebiet der Thüringer Netcom in Jena, wo wir sehen werden, dass Glasfaserausbau, Netzausbau nicht immer unbedingt mit völlig aufgegrabenen und aufgerissenen Straßen zu tun haben muss, sondern dass es da eben auch ganz neue, innovative Verfahren geht, wie das Ganze viel sauberer und effizienter und schneller und schöner vonstatten gehen kann.
Im Gespräch.
Ja, die Beschleunigung des Gigabit-Ausbaus ist ja Grundvoraussetzung, um die Digitalisierung in Deutschland effektiv anzukurbeln. Und die Thüringer Netcom demonstriert im Rahmen unserer Eco-Pressetour neue nachhaltige Technologien für den Breitbandausbau. Und wie das genau aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Henrik Westendorf, einem von zwei Geschäftsführern der Thüringer Netcom. Hallo Herr Westendorf, herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Westendorf, erzählen Sie doch mal, was sind das für neue Methoden? Was kriegen wir da bei Ihnen zu sehen, auch während der Pressetour? Und wie können diese den Breitbandausbau in Deutschland revolutionieren?
Ja, im Rahmen der Pressetour werden wir zwei neue oder innovative Ausbaumethoden, Verlegemethoden präsentieren, das sogenannte Trenching und das Spülbohrverfahren. Und ja, der große Vorteil von diesen beiden innovativen Methoden ist halt, dass man einfach viel weniger in den Straßenkörper eingreift, eigentlich auch viel weniger bauen muss. Ja, also wirklich, wir nennen das auch immer minimal invasiv.
Also nicht mehr diese großen, diese aufgerissenen Straßenzüge sozusagen
hat. Genau. Das, was man kennt mit umfangreichen Straßensperrungen, richtig große, tiefe, breite Gräben, das fällt dort einfach weg. Man ist einfach minimal invasiv unterwegs. Und das schont natürlich, ne? Das schont zum einen den Baukörper, die Straße, den Gehweg. Das schont natürlich aber auch das Investitionsbudget für das ausbauende Unternehmen. Das Thema Tiefbaukosten ist ja in aller Munde. Tiefbaukosten steigen oder sind gestiegen. Und es schont natürlich auch die Nerven der Anwohner, ja, weil man weniger sperren muss. Man muss weniger den Verkehr umleiten. Und ja, zu guter Letzt, das Thema Fachkräftemangel, Manpower, ist natürlich auch in aller Munde. Und ich brauche natürlich, wenn ich trenche oder wenn ich spülbohre, ja, einfach weniger Leute. Ne? Ich brauche einfach weniger Personal. Ne? Die Maschinen erledigen dann einfach mehr.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer auf beide Methoden gucken. Vielleicht fangen wir mal mit dem Trenching an. Da haben Sie ja gerade schon die entscheidenden Vorteile genannt. Wie muss ich mir das denn jetzt genau vorstellen? Also wie funktioniert dieses Verfahren?
Das Trenching muss man sich so vorstellen. Vielleicht kennen Sie vom Hausgebrauch einen sogenannten Trennschneider. Ja, also so eine große Scheibe, ja, wo man Dinge durchtrennt, Rohre oder irgendwas anderes. Und im Grunde handelt es sich dabei um einen überdimensionierten Trennschneider. Also wie so eine Flex, ja, wirklich aber sehr groß. Und man kann dort bis zu einer Tiefe von 1 Meter wirklich einen Schlitz in die Straße, in den Baukörper reinflexen. Ja, und der Vorteil ist, dass man das aufgeworfene Material, ne, dass man das quasi aufsaugt und dann danach größtenteils wieder verwendet, um dann halt auch den Schlitz, wenn dann halt eben das Kabel reingelegt ist, um es dann halt eben sofort dann wieder zu verwenden. Ne? Also man hat halt auch weniger Dreck an der Stelle. Was halt auch sehr positiv ist, in dem Augenblick, wo ich die Straße, den Baukörper aufschlitze, kann ich im Nachgang eigentlich schon, ja, sofort das Kabel, die Rohre, alles, was ich brauche, dann sofort reinlegen und dann auch eigentlich fast nahtlos den Schlitz wieder verschließen.
Das heißt, es geht alles viel schneller auch, oder?
Ja, natürlich, ja. Also man kann wirklich sagen, dass gerade beim Trenching der Faktor 8-10, ja, die Bauzeit wirklich verkürzt, ja. Und das ist Stichwort Belastung. Wir hatten es davor bei der vorgehenden Frage. Das ist natürlich wirklich ein absoluter Vorteil, ja. Das ist so, ne. Also es ist ein verdammt schnelles Verfahren, ja, ein kleiner Eingriff. Man spricht sogar von Speed Trenching, wo das wirklich also noch schneller geht. Ja, und ich brauche halt auch weniger Platz. Also ich setze meine Fräse an, ich fräse halt eben rein, versiegel das Ganze wieder fachgerecht und danach ist das halt eben dann sauber auch verschlossen. Und wie gesagt, man kann bis zu 1 Meter runtergehen, da gibt es wirklich große Fräsen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Methode, das muss man sagen.
Eine weitere Bauweise, die Sie auch schon erwähnt haben bei der Verlegung von Glasfaser, ist das Spülbohren. Wie funktioniert das denn jetzt und was ist da vielleicht die Ergänzung oder der Unterschied zum Trenching?
Ja, der wesentliche Unterschied zum Trenching ist, dass man das Spülbohren immer dann einsetzt, wenn man beispielsweise unter Bauwerken wie Straßen hindurch muss, einen Fluss unterqueren muss. Also wenn man sozusagen irgendwo drunter durch muss. Ja, auch Bäume zum Beispiel, ne? Also es kann halt sein, dass man denkmalgeschützte Bäume hat, ja beispielsweise ja mit Wurzeln, dass man einfach ganz tief runtergeht, quasi unter den Bäumen, unter dem Bauwerk hindurch spült. Ja, um halt eben sozusagen nicht aufzumachen, ja, und keine Beschädigungen zu erzeugen. Ne? Man muss sich das so vorstellen, es ist halt, werden es wie Bohrgestänge, ja, jeder kennt es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wenn man nach Öl bohrt, da geht man ja tief in die Erde runter, hier geht man halt quasi waagerecht runter, werden halt Stangen zusammen gesteckt. Vorne ist ein Bohrkopf, den kann man auch fernsteuern, also man kann den orten und weiß dann ganz genau, wo sozusagen sich der Bohrkopf befindet. Das ist wirklich ein echter Vorteil und man geht halt tief runter, hat quasi ein Loch, was man macht, man geht tief runter und kommt dann auf der anderen Seite wieder hoch. Also hier auch minimalinvasiv, man hat quasi nur 2 Löcher, die man macht und geht dann tief runter. Das ist ein absoluter Vorteil, wenn man halt eben wirklich an der Oberfläche Bauwerke hat oder Sachen hat, die man halt eben nicht treffen, nicht beschädigen will. Und man kann wirklich dort auch durch Fels durchbohren. Das ist auch ein Vorteil, also auch durch eine harte Bodenklasse. Ja, also wir in Thüringen haben halt wirklich oftmals Bodenklasse 7, also Fels, das ist halt so, Thüringer Wald. Okay. Und da setzen wir das dann halt eben auch ein und man kann auch lange Strecken, also bis zu 250 Meter, ja, ich habe da nochmal mit meinem Baukollegen gesprochen drüber, also bis zu 250 Meter kann also auch an einem Stück gebohrt werden und wir setzen das also auch immer dann ein, wenn es gerade angesagt ist, also wenn wir unter irgendwelchen Bauwerken durch müssen.
Also das klingt ja jetzt nun beides für mich als Laien total effektiv, effizient, man spart Kosten, es geht schneller, man braucht weniger Manpower, man schont die Nerven der Anwohner sozusagen, also eigentlich ja nur Vorteile. Warum wird denn quasi nicht nur noch mit diesen Methoden gearbeitet, ja? Oder gibt es Situationen, wo halt Trenching oder auch Spülbohren ganz einfach nicht möglich ist?
Ja, die gibt es in der Tat, ja, und auf die treffen wir auch tagtäglich. Es ist so, dass wir in Deutschland ja, ich sag mal, schon sehr, sehr viele Medien im Boden haben. Wir haben eine Stromversorgung, ist ja nicht mehr so wie früher, dass vieles oberirdisch ist, sondern ist ja schon viel, viel Wert verlegt. Stichwort Fernwärme, Stichwort Gasleitungen, aber auch andere Telekommunikationsmedien, DSL, Kupfer. Es liegt also wirklich schon sehr, sehr viel im Boden. Ja, und wenn man jetzt in den vollflächigen Glasfaserausbau geht, dann muss man ja wirklich jede Straße, jedes Haus, man muss ja überall lang. Das ist wirklich so, ja, so. Ja. Und wenn ich natürlich viele Medien im Boden habe, also stellen Sie sich vor, da ist eine Gastrasse, dann kann ich da nicht einfach durchtrenchen oder kann da auch nicht einfach spülbohren, weil das Risiko, die zu treffen und dann wirklich ja nachhaltigen Schaden zu erzeugen und gerade bei Gas, ja, das ist ja wirklich auch kreuzgefährlich, wenn das austritt, da verbietet sich dann halt so eine innovative Methode. Das wird im Vorfeld auch abgesprochen, ja, mit den Medienträgern, mit Leitungsträgern, auch mit dem Bauamt, liegt dort eventuell was in der Erde? Munition beispielsweise, ja, wenn dort ein belastetes Gebiet ist, muss man das auch im Vorfeld erkunden. Und wenn man dort, ich sag mal, Indizien hat, dass dort was in der Erde liegt, eine Leitung, eine Gasleitung oder auch was anderes, Felsen, wie auch immer, ja, dann sagt man halt, dann müsst ihr offen bauen, ja, dann müsst ihr Suchschachten, dann müsst ihr wirklich ganz vorsichtig vorgehen. Das kann sogar so sein, dass es die Auflage gibt, dass man handschachtet, ja, also dass man gar nicht mehr einen Bagger ansetzt, sondern wirklich dann mit dem Mann in die Grube steigt, ja, und dann einfach den Spaten in die Hand nimmt und ganz vorsichtig handschachtet, um halt eben nichts zu treffen, was man nicht treffen möchte. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wirklich auch die Grenzen gesetzt. Man weiß nicht, was ist im Erdreich, beziehungsweise muss drauf aufpassen. Und in Bezug auf das Trenching, wenn ich natürlich einen historischen Pflaster habe, Pflasterbild, Pflastersteine, die mache ich ja dann kaputt. Ne? Also die muss ich aufnehmen, da muss ich offen bauen. Das geht dann halt nicht anders. Wir haben schöne Innenstädte, sanierte Innenstädte, ja, oftmals auch mit einem ganz tollen Pflasterbild. Ja, und da verbietet sich das einfach. Ne? Da sind sozusagen diesen beiden Methoden dann Grenzen gesetzt und da muss man dann herkömmlich bauen. und das heißt halt offen.
Was sind denn so generell die größten technischen Herausforderungen, die Sie sehen beim Thema Glasfaserausbau, gerade vielleicht auch so im ländlichen Raum, in etwas abgelegenen Gebieten, die es ja nun in Thüringen durchaus auch gibt?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade in ländlichen Bereichen und wir sozusagen als Thüringer Netcom sind sehr stark im ländlichen Raum unterwegs. Ja, das passt auch so ein bisschen zu unserer Mutter. Treffen wir natürlich auf ja doch kleinere Einheiten, Dörfer, kleinere Gemeinden, ja, die jetzt nicht so eng bebaut und besiedelt sind und die teilweise auch, ich sag's mal ganz salopp, auch ein bisschen weiter weg liegen. Ja, so. Und da hat man in der Form wirklich die Schwierigkeit, ich muss ja dort auch erstmal hinbauen. Ja, ich muss halt lange Trassen bauen. Und da kommt das Thema Tiefbaukosten dann wieder ins Spiel. Ne? Tiefbau wird berechnet nach Metern. Und wenn halt eben die Tiefbaukosten pro Meter hoch sind, und aktuell sind sie gerade sehr hoch, dann ist natürlich eine lange Trasse natürlich ja naturgemäß teuer. So, und wenn ich dahinter ein Dorf habe, wo ich jetzt aber nur, ich sage jetzt mal 50, 100, 400 Adressen habe, ja, wo ich sozusagen meine Investition auch zurückverdienen kann, dann wird es schon schwierig für einen Business Case, rechnet sich das, ja, so. Und es gibt wirklich Bereiche, wir merken das in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern, wo der Markt das nicht schafft, ja, wo man einfach sagt, okay, die Trassenlängen sind einfach zu lang. Es ist zu aufwendig zu bauen, trotz innovativer Methoden. Es ist einfach zu lang oder man hat nicht genug Ertragseinheiten, um das sozusagen zu refinanzieren. Dann tritt ja dieses Marktversagen ein, dass der Markt das nicht stemmen kann. Und dafür ist das Instrument der Förderung ja da und dafür ist es auch gut. Ne? Es gab ja jetzt in den letzten Jahren das Weiße Fleckenprogramm, da haben wir als Thüringer Netcom auch teilgenommen, da haben wir wirklich ganz entlegene Adressen ohne große Internetversorgung angeschlossen. Da sind wir gerade massiv dabei. Es gibt jetzt Nachfolgeprogramme schon vom Bund, graue Fleckenprogramme, die dann immer greifen, wenn es zu so einem Marktversagen kommt. Das heißt, wenn der Markt nicht eigenwirtschaftlich ausbauen kann.
Nun ist ja das ganze Thema Netzausbau gerade in Deutschland auch inzwischen hochpolitisch. Ne? Wir kennen alle diese internationalen Vergleiche, wo Deutschland ja immer nicht so gut abschneidet, ne? Wenn es darum geht, wie stehen wir denn beim Thema Breitbandausbau, beim schnellen Internet. Inwieweit sind denn so aus Ihrer Sicht jetzt als Versorger auch staatliche Regulierung und solche politischen Maßnahmen ein Faktor, der eben den Ausbau von Glasfasernetzen auch beeinflusst? Und welche Best Practices gibt es vielleicht hier auch aus Ihrer Sicht?
Ja, also was man halt sagen kann, ist, dass wir in Deutschland immer noch ja sehr komplizierte oder auch sehr langwierige Genehmigungsverfahren haben. Ja, das ist auf der einen Seite gut. Ja, wir möchten nicht, dass einfach wild gebaut wird. Jeder möchte, dass eine Straße gut ist, dass nicht einfach wild irgendwas gemacht wird. Auf der anderen Seite, damit wir als Gesellschaft, Stichwort Digitalisierung, auch Fahrt aufnehmen und Glasfaser flächendeckend sozusagen überall hinbekommen in Deutschland, müssen wir auch gucken, dass wir ja Genehmigungsverfahren verschlanken, innovative Verlegemethoden auch ein Stück weit mehr in den Vordergrund rücken. Denn natürlich ist es so, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben dort eine Verwaltung, Sie haben ein Bauamt. Ja, und dann heißt es, Mensch, wir kommen jetzt mit einer innovativen Verlegemethode. Und dann ist man natürlich dem auch erstmal skeptisch. Was macht ihr mit meiner Straße? Wie sieht das aus? Was ist mit Gewährleistung? Da sind ganz viele Fragestellungen, die da wirklich geklärt werden müssen. Und das dauert. Das dauert einfach. Ne? Und alles, was dauert, hemmt natürlich auch die Ausbaugeschwindigkeit und damit natürlich generell, wenn man es jetzt mal auf eine hohe Ebene hebt, natürlich das Thema Digitalisierung in Deutschland. Denn eins ist wichtig. Ja, wir erleben das ja ganz stark auch wirklich in der Presse oder im europäischen Vergleich. Wir hängen einfach hinterher als Deutschland, was den Glasfaserausbau angeht. Mhm. Und Glasfaser ist, und das ist eine ganz feste Meinung von mir und auch von uns, ist wirklich ein Zukunftsmedium für die Datenübertragung. Wir sehen das heute, was da auch möglich ist teilweise. Und staatliche Regulierung ja, aber wir müssen halt eben gucken, wie das Ganze halt eben optimal gestaltet wird. Und vor allem das Thema ja, Genehmigungsverfahren, das muss halt wirklich auch echt gestrafft und geklärt werden.
Ja, herzlichen Dank, Henrik Westendorf von der Thüringer Netcom, für dieses Gespräch und für diesen spannenden Hintergrund zu innovativen Verlegemethoden im Breitbandausbau. Ich bin jetzt schon ganz gespannt, das Ganze nächste Woche mal live zu sehen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, freue mich auch auf nächste Woche, Ihnen das Ganze mal live zu präsentieren. Vielen Dank.
Es ist ja nicht ohne Grund ausgerechnet die Stadt Jena jetzt auch, ich sag mal, Austragungsort des Digitalgipfels, weil Jena hat ja einen weltweiten Ruf, gerade über die Yen Optics, also eben auch die gesamten Optiker, die natürlich in der Digitalisierung eine Riesenrolle spielen, weil wir brauchen die Optik, um Daten zu übertragen und zu sichern, das schon immer und sehr lange. Naja, und ich meine, wahrscheinlich das bekannteste Unternehmen dürfte wahrscheinlich Zeiss sein, oder? Was glaubst du, Sidoni?
Ja, genau, absolut. Zeiss ist da natürlich sozusagen der Lokal-Matador, das bekannteste Unternehmen in Jena. Im Grunde wahrscheinlich fast jeder und jede, die in Deutschland eine Brille trägt, hat irgendwie Zeiss-Gläser drin. Also ganz spannendes, tolles Unternehmen. Und es war ja klar, dass wir da natürlich auch im Rahmen unserer Pressetour vorbeifahren müssen. Es ist so, dass Zeiss gerade auch einen ganz neuen Standort in Jena baut. Also das ist noch nicht fertig, ist tatsächlich noch eine Riesenbaustelle. Es wird ein Hightech-Gebäude sozusagen, das eben ganz nachhaltig und nach ganz effizienten neuen Standards gebaut wird. Das heißt, so zum Teil wird es in dieser Station darum gehen, dass wir ein bisschen was über dieses neue Gebäude, was dort entsteht, lernen und wie eben Digitalisierung auch eingesetzt werden kann in solchen neuen Produktionsstätten und Büros und so weiter, um die eben einfach smarter und effizienter zu machen, solche Gebäude. Und dann werden wir dort aber eben auch noch einige neue digitale optische Innovationen sehen. Dazu gehört zum Beispiel ein spezielles Mikroskop, das im medizinischen Bereich eingesetzt werden kann, oder auch eine smarte Alltagsbrille, die uns dort präsentiert wird. Und ja, ich glaube, das wird einfach auch eine ganz, ganz spannende Station. Leider hat es jetzt nicht geklappt, jemanden von Zeiss hier noch mit ins Interview zu bekommen. Das wäre
Baustelle, die haben Baustelle.
Ja, ist halt Baustelle, ne? Da ist immer viel los, das kennt man ja. Aber ich bin schon wahnsinnig gespannt, was uns da präsentiert wird.
Ich auch, vor allem auf dieses smarte Gebäude, weil es ist ja quasi smartes Gebäude Next Level. Bisher ist ja gefühlt ein smartes Gebäude so, dass wir dem sagen, was es tun soll und dann macht es das halt. Und in dem Fall ist es ein Gebäude, was quasi von uns Nutzerinnen und Nutzern, Besucherinnen und Besuchern dann lernen soll und sich entsprechend verhalten soll. Also das ist wirklich nochmal eine neue Sache, über die wir dann, wenn die da fertig sind, mit Sicherheit auch hier in diesem Podcast nochmal reden werden. Also mit dabei auf der Tour dann Journalistinnen und Journalisten und Damen und Herren aus der Politik. Und wie gesagt, wir holen das nach, sobald es wirklich spruchreif wird. Und dann, naja, kommen wir eigentlich mit der Tour und jetzt auch hier im Podcast zur dritten Station der Gipfeltour vom ECO. Und die führt uns ja zu den Stadtwerken. Klingt jetzt erstmal nicht so richtig aufregend, ist es aber doch.
Im Gespräch.
Unsere dritte Station im Ohr am Netz, unserem kleinen Gipfel-Spezial in Jena, bringt uns zu Tobias Wolfrum. Er ist Geschäftsführer bei den Stadtwerken Jena und Geschäftsführer bei der Jena Wohnen GmbH. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Herr Wolfrum. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Tag.
Und dann erzählen Sie mal, Jenergie Real oder Jenergie oder wie genau spreche ich das Projekt überhaupt aus?
Also Jenergie Real in Jena. Jena ist ja durchaus auch eine Marke, weltweit bekannt durch Carl Zeiss Jena. Und viele Unternehmen tragen in ihrem Namen Jen Optik zum Beispiel auch. Und
genau, da kennt man.
Eine Reihe von Unternehmen. Deshalb haben wir hier uns Jenergie, also Jenergie, da steckt die Energie drin. Und Real, das ist das Reallabor der Energiewende, was wir in diesem Projekt umsetzen wollen.
So, und genau über dieses Labor wollen wir jetzt mal sprechen. Worum geht's in dem Projekt und wie wird dieses Projekt, wenn es gut läuft, zur nachhaltigen Energieversorgung von Städten beitragen können?
Ja, das ist wirklich sehr spannend. Das Hauptziel ist eigentlich, ein Stück Zukunft schon mal heute zu bauen. Reallabor heißt ja, wir wollen das in Real ausprobieren. Also wir wollen etwas tun, ein Labor aufmachen, wo wir Dinge testen und ausprobieren wollen, die dann die guten Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, die dann durchaus auch an anderer Stelle Anwendung finden können. Vielleicht nicht nur hier in Jena, sondern darüber hinaus in Thüringen, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Es ist ja ein Projekt, das das Bundeswirtschaftsministerium fördert. Jetzt ist noch der Klimaschutz mit dazugekommen beim Wirtschaftsministerium. Also wir sind noch in der Förderperiode der vorherigen Regierung hier mit diesem Projekt unterwegs. Aber es zahlt genau auf diese Ziele ein, die wir heute auch alle adressieren. Es geht darum, eine ganzheitliche Energieversorgung zu realisieren. Was bedeutet das? Wir alle stehen ja vor der Herausforderung, dass wir mit der Energiewende eigentlich noch nicht so genau wissen, wie sich unsere Netze diesen Bedürfnissen, die wir haben, anpassen. Und genau diese Themen sollen in dem Reallabor bearbeitet werden. Ein intelligentes Netz auf Quartiersebene soll etabliert werden, wo mittels Speichertechnologien und Informationsaustausch bei den Nutzern ein optimierter Netzbetrieb realisiert werden kann.
Ich glaube, so vor ungefähr 15 Jahren habe ich auf der CeBIT mal bei den Kollegen von der Telekom über so eine Zukunftsvision, die Smart Grids, geredet. Jetzt ist es endlich soweit, ja?
Ja, genau. Es ist eigentlich ein Smart Grid auf Quartiersebene. Es ist sozusagen die kleinste Einheit für ein Smart Grid. Ne? Wir können das in einem Gebäude machen. Da sind die Effekte dann überschaubar, aber es gibt sie auch. Und wir können es aber auch eben auf Quartiersebene machen. Und das wollen wir tun. Und da wird es aber natürlich schon wesentlich komplizierter, als wenn das im Gebäude stattfindet. Da müssen verschiedene Player, verschiedene Nutzer zusammengebracht werden und gemeinsam ein solches System etablieren. Und das ist genau Ziel dieses Projektes, dass wir all diese Nutzer, Erzeuger, Verbraucher an einen Tisch bringen und ein gemeinsames System bauen, wo die Energieflüsse optimiert laufen. Zusätzlich bringen wir natürlich Speicher zum Einsatz, um bestimmte Dinge auch zu puffern. Ne? Wir brauchen diese Speicher, das wissen wir alle. Also jeder, der sich heute eine Solaranlage auf sein Dach legt, ist teilweise gut beraten, sich auch im Keller einen Speicher anzulegen, wenn die Sonne nicht scheint, dass man dann den Strom hat. Und so ist es auch auf Quartiersebene. Und wir beziehen an dieser Stelle eben auch Strom aus dem Netz, also von außerhalb des Quartiers. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, im Quartier zu erzeugen, über PV-Anlagen und dort einzuspeichern.
Also das ist ein großer Schritt in Richtung Energiewende, ganz klar. Und auch in Richtung, ich sag mal, Selbstversorgung, Autarkie so ein bisschen, was Energie angeht. Aber durch den Anschluss des Netzes hat man dann keine Angst vor der kalten Dunkelflaute. Habe ich verstanden, ist schon mal schön. Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, Herr Wolfram, ist, Sie sagen, es ist ein Labor, es ist ein Versuch. Also ziehen Sie jetzt Drähte, bauen Sie Häuser und Akkus? Passiert das Ganze digital, virtuell oder per Stift auf dem Reißbrett? Was genau machen Sie?
Also jetzt wird's ganz spannend, weil die Leitung gibt's ja schon. Und eigentlich ist das auch ein Digitalisierungsprojekt. Insofern, deshalb ist das ja auch auf dem Digitalgipfel dargestellt, weil hier geht's um Datenaustausch. Wir bauen ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk. Das heißt, wir haben nicht ein Grundstück, wo wir eine Solaranlage drauf errichten, sondern wir haben verschiedene Erzeuger, die über das Quartier verteilt sind und tun so, deshalb virtuell, als wäre es ein Kraftwerk.
Okay.
Das heißt, die Erzeugung dieser verschiedenen oder auch die Energiezuflüsse werden auf einem Rechner zusammengeführt. Das ist das virtuelle Kraftwerk, gibt's eigentlich nur in dem Rechner. In Realitas sind das verschiedene Standorte, die nicht notwendigerweise auch im Quartier sein müssen, die überörtlich sein müssen. Das könnte auch noch praktisch eine Windkrafterzeugungsanlage sein, die dort Strom mit einspeist, die irgendwo im Saale-Häusler-Landkreis liegt. Ist in diesem Fall nicht so, aber das wäre grundsätzlich möglich. Also diese Erzeuger zusammenzuschalten in einem virtuellen Kraftwerk. Dann Wahnsinn. Hat man praktisch die Erzeugungsseite. Ne? Also da kommen Energieflüsse rein. Das zweite ist, dass wir im Grunde genommen genau wissen müssen, wo sind die Energiebedarfe und wie steuern wir diese Energiebedarfe? In der Wohnung, beim Laden der Elektrofahrzeuge, in einem Gewerbe, was jetzt einen Strom verbraucht, was weiß ich, einen Einkaufsmarkt, der einfach tagsüber eine Kühlkette hat, Geräte laufen hat, all diese Verbräuche, da müssen wir genau wissen, wie hoch sozusagen die Anforderungen sind, wie hoch die Lasten sind, was dort angefordert ist. Das heißt, wir brauchen dort auch intelligente Messtechnik und ein Anforderungsmanagement. Beispielsweise in der Wohnung, da haben wir ein Quartier, was dort eingebunden ist, wo in den Wohnungen kleine Rechner installiert sind, die eben sehr schnell und sehr genau in Echtzeit aufzeichnen, wie hoch die Verbräuche sind. Und diese Daten werden dann wieder auf einem Rechner zusammengeführt und abgeglichen.
Das heißt also, was Sie erschaffen, ist quasi, ich sag mal, so ein virtuelles Modell von Erzeuger und Abnehmer, haben aber das Learning, wie wird es in Realität aussehen und haben dann wahrscheinlich ein Modell, was sich relativ leicht über ähnliche Quartiere und ähnliche Erzeugersituationen drüber stülpen und relativ schnell digital anpassen lässt.
So ist es.
Okay, das heißt also, damit kriegen wir das vielleicht hin, eben wirklich möglichst mit erneuerbaren Energien umzugehen. Wie sehr ist denn das in der DNA eines, ich sag mal, veritablen Energieerzeugers drin, jetzt so virtuell zu werden? Weil ich meine, bisher hatten sie Kraftwerke, sie hatten Kontrollräume mit großen Hebeln, riesigen blinkenden Leuchten und da hatten sie alles vor Ort in der Hand. Und jetzt gibt es vielleicht nicht mal mehr das Kraftwerk. Diesen Raum gibt es vielleicht gar nicht, weil alles virtuell im Rechner ist.
Also da muss man jetzt mal auch die Rolle der Stadtwerke, das sind ja meistens kommunale Unternehmen, die vor Ort das Netz betreiben, auch nochmal ein bisschen beleuchten. In Jena haben wir da eine ganz spezielle Konstellation, komme ich gleich drauf, aber erstmal grundsätzlich. Also die Schaltzentralen mit den Hebeln, die gibt's schon eine ganze Weile nicht mehr. Ne? Wir haben hier eine Leitstelle, da hängen lauter Monitore, da sind Computer, das ist alles voll durchdigitalisiert. Unser Netz in unsere Trafostation, in unsere Erzeugungsanlagen liegen überall Glasfaserkabel, die Informationen laufen zusammen. Also, dass das hier irgendwo dampft und quietscht, das ist lange her. Das ist alles außerhalb vom Gebäude, das führen wir hier zusammen. Wir betreiben Stromnetze, wir betreiben Gasnetze, Wir betreiben Fernwärmenetze. Wir betreiben Glasfasernetze, ganz wichtiger Teil, auch schon bis heute. Und insofern diese ganzen Dinge, und wir betreiben sogar Abwassernetze. Also wir haben praktisch die ganzen Leitungen in der Stadt im Überblick. Und das ist das eine, was so ein klassisches Stadtwerk, ne? Wenn man an Stadtwerk denkt, denkt man als erstes an Strom und Gas und Wärme vielleicht noch, je nachdem, wo es die gibt. So, und dann haben wir aber nicht nur den Energieversorger in der Stadtwerkegruppe und den Netzbetreiber, sondern wir haben auch ein Wohnungsunternehmen mit 14.500 Wohnungen. Und wir haben einen Nahverkehr, der fährt hier mit Straßenbahn, also auch elektrisch. Wir haben Bäderbetrieb und noch verschiedene andere Dinge, Biogasanlagen etc. pp. Also wir haben eigentlich die ganzen Sektoren, die wir heute adressieren, um die Energiewende zu bewältigen, unter einem Dach. Also im Wesentlichen jetzt mal Energie, Wohnen, Verkehr. Und diese Sektoren zusammenzuführen, diese Geschäftsfelder zusammenzuführen, die jeder für sich funktionieren und dort zu optimieren in ihrem Betrieb, bei der Bereitstellung von Strom, bei der Bereitstellung von Wärme, optimiert zu fahren. Das sind ja die Themen, über die wir uns heute unterhalten. Wir wollen ja effizienter werden und diese Effizienzen gewinnen wir, indem wir natürlich technologisch nächste Schritte machen, indem wir Gebäudebestand auf einem guten energetischen Niveau halten oder entwickeln, indem wir moderne Verkehrstechnik, indem wir Elektrofahrzeuge betreiben, ein Ladenetz betreiben. Und da sieht man es schon, man sieht es schon ganz deutlich bei der E-Mobilität, das Ladenetz, was ja Energie bereitstellen muss, und das E-Fahrzeug, wo das eingespeichert wird, damit wir damit fahren können, das muss optimiert laufen. Genauso ist das jetzt bei der Wärmewende mit den Anforderungen, ne? Wir diskutieren ja sehr viel im Moment über Wärmepumpen und Einzelhauslösungen. Und wenn wir darüber denken, dann kommt immer als erstes, da müssen wir unser Netz ausbauen. Und wenn noch die Elektromobilität dazu kommt, dann müssen wir unser Netz noch weiter ausbauen. Und das kann sich heute noch keiner vorstellen, wie das genau funktioniert. Aber ein Teil der Lösung ist ein optimierter Netzbetrieb. Und diesen optimierten Netzbetrieb, also so wenig wie möglich Ausbau, so viel wie möglich intelligente Steuerung, sind die Inhalte dieses Reallabors, die wir hier bearbeiten.
Das heißt, das ist die Herausforderung, die haben Sie klar identifiziert. Also zu sagen, wie können wir es optimal nutzen, ohne Milliarden reinstecken zu müssen und wieder irgendwie überall die Straßen aufreißen zu müssen. Ja. Was sind denn so Erkenntnisse, die Sie bisher schon rausziehen konnten? Also können Sie damit sehr viel optimieren und sehr viel rausholen oder ist es marginal, was am Ende dabei rauskommt?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ein Vorprojekt zu diesem Reallabor, zu diesem Jenergie Real. Das war das smarte Quartier Jena Lobeda. Da haben wir in der Stadtwerkegruppe mal alle Themen, die wir hatten, also wieder Energie, Wohnen, Verkehr etc. Noch Gesundheit haben wir noch draufgepackt, weil das direkt neben dem Universitätsklinikum in Jena liegt. Haben wir mal alle Ideen, die wir so hatten, gesagt, die müssen wir irgendwo mal aufprobieren. Nur drüber reden bringt uns nichts. Und wir haben eine Sache, und da arbeiten wir jetzt sehr intensiv schon viele Jahre mit der Westsächsischen Hochschule zusammen. Wir haben eine Sache gemacht in einem Plattenbau-Hochhaus in einem Elfgeschosser, der Anfang der 80er Jahre gebaut wurde, wo mal die Fenster gemacht wurden und das Dach und so weiter. Aber prinzipiell war das noch ein Objekt, was noch relativ unsaniert war. So nach 40 Jahren ist das einfach mal dran. Und da haben wir gesagt, wir wollen doch mal sehen, wie viel Energie wir sparen können mit einer intelligenten Heizungssteuerung. Also wirklich so auf Wohnungsgebäudeniveau. Und wir können nachweisen, dass wir aufgrund einer intelligenten, also digitalisierten Heizungssteuerung über 20% Wärmeenergie.
Wahnsinn. Und das geht dann über so smarte Thermostate wahrscheinlich an Heizkörpern und an Thermostaten. Und dann wird das halt optimiert eingestellt. Das kann ja eigentlich jeder Eigenheimbesitzer und auch jeder Wohnungsbesitzer quasi heute schon für sich selber machen. Aber wenn man einen ganzen Wohnblock macht, hat das natürlich einen deutlich größeren Impact.
Wenn Sie da in den Keller gehen, dann sehen Sie da einen Server, eine Serverzentrale, die geht bis unter die Decke. Da sind blinkende Lampen, lauter Netzwerkkabel, wo die ganzen Informationen zusammenkommen. Und der eine Teil, deshalb sage ich auch Vorprojekt, ist, dass man eben die Anforderungen der Wärme von den Wohnungen genau weiß und dann optimiert auch in dem ganzen Haus sozusagen den Vorlauf steuern kann. Also super. Die Wärme kommt ja in diesem Fall aus der Fernwärme, wird übergeben ins Gebäude und wird dann in die Wohnung transportiert über einen Vorlauf und wieder zurück. Und wenn wir genau wissen, wie hoch die Anforderungen sind und auch die, sagen wir mal, Steuerung in der Wohnung intelligent machen und auch ein bisschen einschränken, dann gibt's eben eine Effizienzsteigerung von 20-30%, ohne dass man jetzt irgendwie Dämmung installiert oder irgendwas anders macht, nur aufgrund dieser Digitalisierung dieser Rechnertechnik.
Und 30% sparen mit Dämmung muss man erstmal hinkriegen und da muss man ganz schön was vorne ranklatschen, was jetzt auch nicht wieder so richtig nachhaltig ist. Und ich vermute, es hat einen netten Nebeneffekt. Sie werden also als Versorger, als Energieversorger und wahrscheinlich auch in dem Fall als Verwalter nicht die Anrufe kriegen, die Wohnung wird nie warm. Also wenn es optimiert läuft, dann weiß die Heizung ja auch, wann will Oma Erna im dritten Stock, wann ist die zu Hause und wann braucht die ein warmes Wohnzimmer und wann eher ein kühles Schlafzimmer. Also hat man auch noch den Nebeneffekt, dass es auch für die Bewohner angenehmer wird.
Absolut. Und wenn wir mal hinschauen, wie sich sozusagen die Wärmeversorgung preislich entwickelt hat durch die Energiekrise, die wir im letzten Jahr Gas etc. erlebt haben, dann muss man sagen, da sind 30% heute mehr noch monetär im Geldbeutel der Menschen als noch vor 2 oder 3 Jahren. Und wir wissen auch, die Energiewende wird es nicht zum Nulltarif gehen. Das heißt, wir müssen schon auch effiziente Gebäude haben und müssen auch einen Wärmeverbrauch unseren Mietern in dem Fall anbieten können, dass sie eine warme Wohnung haben, die sie auch bezahlen können. Also Bezahlbarkeit ist für uns ein ganz wesentlicher Treiber, auch aus diesem Punkt bei den Lösungen, die wir jetzt hier versuchen zu erarbeiten.
Ja, und wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir neue, energetisch tolle Gebäude schaffen, sondern wir haben ja sehr, sehr viele Bestandsimmobilien. Und wenn man da schon mal 30% spart mit, in Anführungszeichen, einer einfachen, smarten Lösung, dann ist uns allen natürlich am Ende extrem geholfen, weil es ja auch viel schneller geht, als erstmal überall neue Gebäude hinzustellen. Herr Wolfram, wann werden Sie den Rollout deutschlandweit machen? Wann sind wir soweit? Wie ist der Plan?
Ja, solche Projekte, die brauchen ein wenig Zeit. Tatsächlich arbeiten wir hier schon eine ganze Weile an diesem Projekt. Schon fast 5 Jahren sind wir mit dem Projekt unterwegs. Da gibt's Vorprojekte, Projektanträge etc. Wir sind jetzt froh, dass wir in 2022 jetzt erstmal den Zuschlag bekommen haben. Wir sind jetzt in der Planungsphase. Die wird sich noch 1-2 Jahre hinziehen, bevor wir dann mit der Hardware starten, bevor wir das umsetzen. Also das sind große Projekte. Und auf Wohnungsebene, da kann ich als Gebäudeeigentümer noch viele Festlegungen treffen. Da muss ich immer schon mit Datenschutz und allen anderen Dingen aufpassen. Aber wenn ich auf Quartiersebene gehe, gehe ich in das öffentliche Netz rein. Und da gibt es natürlich noch ganz andere regulatorische Dinge zu beachten. Das ist relativ komplex, was wir da an System haben. Das heißt, da braucht es eine gute Planung, dass das am Ende gelingt. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt der Planung. Wir sind mittendrin. Und wir werden ab 2025, also in 2 Jahren mit der Umsetzung beginnen und die Ergebnisse dann 2027 auf dem Tisch haben. Aber die Dinge, die wir heute schon lernen, also beispielsweise dieses Vorprojekt mit der Heizungssteuerung, ist schon Teil des Klimaaktionsplans der Stadt Jena, der sich vorgenommen hat, dass Jena bis 2035 klimaneutral ist. Das heißt, solche Maßnahmen werden wir im Bestand von Jena Wohnen schon umsetzen. Aber die Erkenntnisse, die es auszurollen gilt, die werden wahrscheinlich ab 2027 einfließen können. Aber ich bin relativ sicher, wenn die Betriebsphase läuft, wir haben ja auch einen Showroom, wir können eine ganze Menge erklären, schon während das Projekt läuft. Viele kommen auch jetzt schon zu uns und sagen, wie habt ihr das hingekriegt?
Wie zum Beispiel der Digitalgipfel.
Wie beispielsweise der Digitalgipfel, da kann ich dazu sagen, das ist ja bereits der 2. Digitalgipfel in der Stadt Jena. Wir hatten ja zu Pandemiezeiten, haben wir der Bundeskanzlerin Angela Merkel damals schon das smarte Quartier erklärt.
Ja.
Virtuell, das ging alles über Schalte und so weiter. Und jetzt haben wir aber das nächste Projekt schon weiter. Und so lange ist das gar nicht her, der letzte. Also da sind wir schon einen Schritt weiter. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein ganz guter Teil. Die Stadtwerke in einer 100.000 Einwohnerstadt, die können eben so ein Projekt stemmen. Ich glaube, wir sind da eigentlich auch prädestiniert. Wir sind eben groß genug, um solche Projekte zu machen. Wir haben Menschen, die sich dafür interessieren, die auch zu uns kommen und sagen, sie wollen an solchen Lösungen arbeiten.
Aber sie sind auch klein genug, um solche Projekte zu machen. Ne?
Und ganz
nicht
genau.
So noch wie Berlin, wo keiner, und dann noch die Bezirke, ach, hören Sie auf.
Ja, genau. Und das ist der Punkt, kurze Wege. Und deshalb, glaube ich, können wir hier auch schnell Ergebnisse liefern. Das ist jedenfalls das klare Ziel in diesem Projekt. Und jetzt schon kommen Leute und sagen, wie kriegt ihr das hin? Ja, kurze Wege, man muss sich zusammenstellen. Und nochmal, der Schlüssel ist, dass praktisch der Energiesektor mit dem Wohnungssektor und der Forschung an einem Tisch sitzt und solche Dinge nach vorne bringt. Wir haben ja da die Westsächsische Hochschule an der Seite. Es sind noch viel mehr Projektpartner, auch die Stadt Jena ist dabei, die AWO vor Ort und so weiter. Aber die zentralen Player sind Energiewirtschaft, Wohnungswirtschaft und die Forschung an dieser Stelle.
Herr Wolfram, es klingt großartig. Machen Sie unbedingt weiter so. Ich höre jetzt auf, Ihnen Fragen zu stellen, damit Sie weiterarbeiten können und wir vielleicht dann noch schneller die Energiewende schaffen und zwar auf so eine entspannte Art. Klingt super. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Oswald. Sehr gerne.
Ja, das klingt doch spannend. Ich muss sagen, ich habe ja den großen Vorteil, ich werde ja selber diese ganzen Stationen auch noch live erleben. Du leider wirst nicht dabei sein, Sven, vielleicht irgendwie nächstes Mal. Ich werde dir dann auf jeden Fall davon berichten.
Vielleicht qualifiziere ich mich ja zum nächsten Mal. Weißt du, da darf ja eben nicht jeder dabei sein. Ich habe es schon verstanden.
Genau, es ist schon ein hartes Auswahlverfahren, was wir hier haben. Es ist halt vor allem natürlich tatsächlich auch für Vertreter der Medien, was du ja eigentlich wärst. Also, aber ja, wenn ihr noch Lust habt, euch anzumelden, alle Infos dazu gibt es natürlich bei uns auf der Website. Wie gesagt, ist jetzt nicht für jeden gedacht, ist tatsächlich vor allem für Medienvertreter, die dort eben auch die Möglichkeit haben, Bilder einzusammeln, vielleicht ein paar O-Töne einzusammeln, ne, wenn man vor der Herausforderung steht, dass man über diesen Digitalgipfel berichten muss und gar nicht so richtig weiß, was man außer irgendwelchen Podiumsdiskussionen, die ja dort stattfinden oder Reden, die gehalten werden, wie man damit halt seine Beiträge füllen könnte. Da kommen wir mit unserer Presseinfotour ins Spiel und können hier einfach sehr schönen Content liefern.
Super, und wir werden Mäuschen spielen und dir ganz genau zuhören, Sidoni, was du denn vielleicht noch Exklusives uns genau hier im Podcast im Ohr am Netz berichtest. Wir können schon mal so viel verraten. Die nächste Folge, da widmen wir uns der UN-Klimakonferenz in Dubai und sprechen darüber, wie digitale Lösungen helfen können, Klimaziele zu erreichen. An dieser Stelle sei nochmal die Join the Solution-Kampagne des ECO erwähnt. Da können wir ja vielleicht auch nochmal einen Link in die Shownotes packen. Wenn ihr also in eurem Unternehmen eine wirklich nachhaltige Idee habt, wie ihr mit Energie umgeht, wie ihr mit Ressourcen umgeht, dann werdet Teil der Lösung, also Join the Solution, damit wir wunderschöne digitale Beispiele zeigen können, dass eben die Digitalisierung nicht das Problem, sondern auf jeden Fall Teil der Lösung ist.
Genau, das nochmal dann ganz groß im Fokus in der nächsten Folge. Freue ich mich auch schon drauf.
Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, wir hören uns, ich freue mich.
Ja, und vielleicht sehen wir uns beim Digitalgipfel. Bis dahin.
Viel Spaß in Jena, Sidoni. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.